Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der PBM Kapitalansage. Mein Name ist Lennart Klintfort und mir gegenüber sitzt mein hochgeschätzter Kollege Torben Lippert.
Hallo Lennart, schön, dass wir mal wieder gemeinsam im Studio sind.
Ja, hört sich ja an wie so ein Evergreen, aber es ist tatsächlich wieder lange her, vieles geschehen, weshalb wir hier beide auch etwas gehetzt vor den Mikros sitzen. Aber das wird sich bestimmt gleich legen, hier in der Ruheoase unseres Aufnahmestudios.
Ein Safe Space nennt man das dann.
Ja, mit Yoshi als Türsteher.
Genau, richtig.
Der Tontechniker.
Ja, ja. Der einzige Türsteher, der mir übrigens sympathisch ist.
Ja.
Der uns
auch reinlässt.
Ja, und der uns auch reinlässt, das stimmt auch. Vor allem, wenn wir zusammen unterwegs sind. Ja, die Stunden bei der Arbeit, die fliegen echt nur so an einem vorbei. Es ist schon wieder die Hälfte der Woche um. Es passieren so viele spannende Dinge. Und wir sind ja gefühlt auch gerade erst aus München zurückgekommen. Das muss man ja auch immer noch mal sagen.
Ja, das stimmt. Mir liegt der von dir empfohlene Kaiserschmarrn auch wirklich immer noch schwer im Magen. Aber wir waren ja nicht nur wegen des guten Essens in München, sondern vor allem wegen des Private Banking Kongresses.
Ja, und das war echt eine runde Sache. Allerdings können wir das natürlich jetzt schwer nacherzählen, so eine Veranstaltung. Insofern würde ich jetzt einfach mal auf unseren Nachbericht inklusive Fotogalerie verweisen. Da gibt's dann also auch die visuellen Reize, nicht nur die auditiven oder wie nennt man das, Reize hier über den Podcast. Allen Hörerinnen und Hörern lege ich diese Nachbericht und diese Fotogalerie mal in die Shownotes. Und der nächste Private Banking Kongress, der ist im September. Und Lennart weiß auch ganz genau wann. Das hat er mir gerade nämlich noch erzählt.
Genau, am 17. und 18. September. Genau. Und wie gesagt, wer nicht bis dahin warten will, online haben wir auch was für die Augen und nicht nur was für die Ohren.
Genau, und anmelden können Sie sich, wenn Sie denn im September in Hamburg beim Private Banking Kongress dabei sein wollen, unter private-banking-kongress.de.
Und während ich jetzt an den Kaiserschmarrn denke, gebe ich einen Ausblick auf ein Achtung-Wortspiel, ja. Hat mein Kollege Herr Lippert hier reingeschrieben. Weiteren Leckerbissen. Diese Ausgabe der Kapitalansage ist eine ganz besondere. Sie widmet sich nämlich auch dem Thema Bildung oder besser Weiterbildung in der Finanzbranche. Und dazu hast du ein Interview geführt.
Genau, dazu verrate ich aber auch jetzt als nicht zu viel. Zunächst einmal kommen wir nämlich zu den News. Wir sind ja noch in den ersten Wochen des Monats, April. Dementsprechend gab es auf der Personalseite einiges zu vermelden.
Sogar etwas Brandfrisches und Exklusives. Deswegen, ja, ab in die News.
Bevor es losgeht, hier ein paar Informationen zum Sponsor dieser Folge.
Sie arbeiten in einem Family Office oder im Private Wealth Umfeld und wollen sich auf dem höchsten Niveau weiterentwickeln?
Dann ist der Lehrgang Zertifizierter Family Officer der Fachseminare von Fürstenbeck Ihre Eintrittskarte in die Spitzenklasse der Family Office Beratung. Er bietet das Wissen, das Sie an die Spitze bringt.
Was diesen Lehrgang Zertifizierter Family Officer so einzigartig macht?
Exzellenz der Lehre. Lernen Sie von renommierten Praktikern mit tiefgehender Erfahrung.
Ein exklusives Netzwerk bietet Gelegenheit zum Austausch mit führenden Köpfen der Branche.
Höchste fachliche Qualität in den multidisziplinären Feldern und zertifizierte Kompetenz.
Und Sie bekommen hilfreiche Best-Practice-Ansätze anstatt akademischer Theoriediskussion.
Dieser Lehrgang ist der einzige seiner Art im deutschsprachigen Raum. Nutzen Sie den Wettbewerbsvorteil, den bereits über 150 Absolventen genießen. Exzellentes Wissen für ein exklusives und herausforderndes Arbeitsumfeld.
Sichern Sie sich jetzt Ihr Infomaterial, der erste Schritt zur Exzellenz in der Family Office Beratung.
Mehr unter www.fachseminare-von-fürstenberg.de/dgb oder in den Shownotes.
Wenn sich das Personalkarussell im Private Wealth Management dreht, dann kriegen wir das ja meist ganz gut mit. Und aktuell dreht es sich an einem Ort in Deutschland, an dem wir noch in der vergangenen Woche unterwegs waren.
Da schließt sich der Kreis. Es muss München sein. Da waren wir beim Kongress. Hast du da was mitbekommen oder was war da los?
Ja, nicht direkt beim Kongress, aber ja, es geht um München. Und zwar hat es im Münchner Private Banking bei einem der Platzhirsche einige Kündigungen gegeben, nämlich bei der Hypo Vereinsbank.
Die hat hier ihren Sitz in München und ist eine Tochter der italienischen UniCredit, die wiederum nach der Commerzbank greift.
Genau, das spielt da jetzt, glaube ich, zumindest keine direkte Rolle, aber es ist halt richtig. Und nach unseren Informationen haben da bei der Hypo Vereinsbank im Private Banking nämlich 3 Teamleiter gekündigt, außerdem 6 weitere Berater. Die Namen sind uns auch teilweise bekannt. Außerdem hat uns ein Sprecher auf Anfrage bestätigt, dass die Hypo Vereinsbank, und um die Position geht es dann nämlich, in den kommenden Monaten im Münchner Team 3 Private Banking Teamleiter und eben die 6 Berater neu besetzen muss, infolge einer Fluktuation. Das hat der Sprecher mir erklärt.
Das sind dann insgesamt, wenn ich richtig mitgezählt habe, 9 Abgänge. Ein ganz schöner Schlag ins Kontor, oder?
Ja, 9 Berater sind schon eine Menge. Auf der anderen Seite arbeiten für die Hypo-Vereinsbank in München etwa 100 Mitarbeitende im Wealth Management und Private Banking. Das sind also dann schon einige im Vergleich zu den 9 dann natürlich auch nochmal deutlich mehr. Gerade eben, weil die Hypo-Vereinsbank ja in München ihren Sitz hat.
Und gibt es denn auch schon Neuigkeiten, wo es für die Berater dann hingehen wird?
Nee, das steht noch nicht fest, aber ich habe es ja eingangs schon angedeutet, in München ist gerade generell viel Bewegung im Private Banking und Wealth Management.
Ja, ich kann mich dunkel daran erinnern, dass wir Anfang des Jahres schon über eine Reihe von Abgängen bei Otto BAF berichtet haben. Da wäre also theoretisch Platz.
Theoretisch, ja. Praktisch ist das dann aber dann ja reine Spekulation. Keine Spekulation dagegen ist, dass es in München auch an anderen Stellen noch Wechsel gegeben hat und noch geben wird.
Allein schon, weil die Hypo-Vereinsbank ja auch Nachfolger braucht.
Ja.
Ist da schon etwas klar?
Laut des Sprechers konnte die Bank schon Zugänge von Wettbewerbern gewinnen. Außerdem sollen intern Berater weiterentwickelt werden. Wir bleiben da aber dran und berichten dann, wenn sich bei der Hypo-Vereinsbank zum einen auf Zugangsseite und bei anderen Instituten ebenfalls in München noch was tut.
Die Nürnberger Versicherung verliert ihren Finanzchef und damit auch ihren Hauptverantwortlichen für die Kapitalanlage und das Asset Management. Nach über 10 Jahren als Vorstandsmitglied hört Jürgen Voss zum 31. Dezember 2025 auf. Er will dem Unternehmen aber auch weiterhin zur Verfügung stehen und bleibt auch Aufsichtsratsvorsitzender bei der Fürst Fugger Privatbank.
Finanzchef ist er jetzt trotzdem nicht mehr. Gibt es denn schon einen Nachfolger für ihn?
Bisher nicht. Dann nimmt sich die Versicherung aber sicher auch ein wenig Zeit. Voss war nämlich recht lang dabei, genauer gesagt seit 2006. Er ist Mathematiker und Aktuar und wurde 2015 in den Vorstand der Nürnberger Lebensversicherung und 2017 in den Vorstand der Allgemeinen Versicherungs AG und der Beteiligungs AG berufen. Da hat er sich um die Kapitalanlagen gekümmert. Seit 2019 ist er Finanzchef.
Ja, und als Finanzchef bei der Nürnberger, da hatte er zuletzt, das habe ich ja auch bei den Kollegen von Das Investment mitbekommen, keine leichte Zeit.
Ja, das ist richtig. Die Konzernerträge aus Kapitalanlagen erhöhten sich 2024 zwar um 8,7% auf 813 Millionen Euro. Das Konzernergebnis ging aber von plus 42,8 Millionen auf minus 77 Millionen runter. Der höchste Verlust der Konzerngeschichte. Insbesondere die Schaden- und Unfallsparte trug zu dem negativen Ergebnis bei und verbuchte ein Minus von 157,4 Millionen Euro. Hauptursachen sind laut Pressemitteilung insbesondere die stark gestiegenen Schadenaufwendungen aufgrund von Inflation und Großschäden, die Abwicklung von Vorjahrsschäden sowie vorgenommene Reservestärkung.
Direkt bei uns hier vor der Haustür und Bürotür im schönen Hamburg passiert natürlich auch immer wieder eine ganze Menge. Monatelang rankten sich ja Verkaufsgerüchte um die Warburg Bank auch, weil ein Darlehen sie unter Zugzwang setzte, dazu gleich noch mehr. Inzwischen haben Bank und Gesellschafter aber eine Lösung gefunden. Der Verkaufsprozess ist pausiert.
Die Warburg Bank bleibt also vorerst in Hamburger Händen. Haben die Warburg-Eigner um Christian Olearius und Max Warburg einen Verkauf der traditionsreichen Bank denn abgewendet?
Nicht final. Zur Erinnerung, im Jahr 2024 wurde ja öffentlich, dass ein Verkauf der Bank angedacht ist. Die Bank und die Eigentümer haben also seitdem ja schon monatelang Investoren gesucht.
Und jetzt nehmen wir uns auch mal mit, wie kam denn das alles zustande?
Ja, da kommt jetzt wieder der Kredit, den ich gerade schon erwähnt habe, ins Spiel. Hintergrund war nämlich, dass die Bank ihren Eigentümern ein Darlehen gewährt hatte, damit diese wiederum Steuerschulden aus der Cum-Ex-Affäre zahlen konnten. Die Aufsichtsbehörde fand das dann natürlich nicht so witzig, ist eingeschritten und wollte, dass die Gesellschafter und die Bank dieses ja, Geschäftsverhältnis auflösen.
Ein Verkauf hätte das Problem demnach dann gelöst.
Genau, dann wären sie nicht mehr Gesellschafter gewesen. Jetzt haben sich die Bank und die Gesellschafter aber ein wenig mehr Zeit geschafft zumindest. Ein Teil des Kredits ist nämlich zurückgezahlt, ein anderer Teil verlängert. Uns hat eine Sprecherin erklärt, dass die Bank die Aufsichtsbehörde dazu informiert hätte. Allerdings ist, und das haben wir ja gerade schon gesagt, das Verkaufsverfahren nur pausiert, nicht aber beendet.
Und mal ganz losgelöst davon, wie geht es denn mit der traditionsreichen Bank weiter oder wie soll es weitergehen?
Ja, laut unseren Infos arbeitet die Bank daran, das eigene Geschäftsmodell zu straffen. Hat man natürlich auch schon gemerkt. Also es wurden auch Beteiligungen ja inzwischen schon verkauft. Kern soll wohl schon das Private Banking sein. Ist ja auch sinnvoll, relativ planbare Erträge. Und das Provisionsgeschäft sprechen ja dafür, ist schwankungsarm. Und auf Risikoseite braucht man dann nicht so viel Eigenkapital dafür, wie beispielsweise fürs Kreditgeschäft. Andere Geschäftsbereiche wie das Research oder Equity Sales könnte die Geschäftsführung dann nach unseren Infos aber so ein bisschen verkleinern. Die Sprecherin wollte sich dazu nicht äußern, die Bank prüfe aber regelmäßig, wie sich das Geschäft ausrichten lassen könne. Und wir gucken dann natürlich, was daraus wird.
10 Jahre hat Gregor Assauf die gut 15 Milliarden Euro schwere Kapitalanlage der Sokabau verantwortet. Nun wird er bald die Zusatzversorgungskasse verlassen.
Da drängen sich ein paar Fragen auf. Warum geht er und gibt es schon einen Nachfolger? Wer ist Nachfolger?
Die guten W-Fragen, genau. Er verlässt zum 1. Juni auf eigenen Wunsch die, ich nenne mal die vollständigen Namen, also die Dachmarken der Urlaubs- und Lohnausgleichskasse, der Bauwirtschaft und der Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes. Auf ihn folgt Werner Schneider. Der ist seit 2008 Bereichsleiter Asset Management und leitet die Pensionskasse künftig gemeinsam mit Gerhard Mudrak, der seit 2020 im Vorstand ist.
So, den gesamten Namen von Sokabau kann ich jetzt nicht nachzitieren. Was ich mir aber gemerkt habe, ist, im Asset Management müsste jetzt eine Stelle frei sein.
Da hast du ganz wunderbar und richtig zugehört. Aber die Verantwortlichen der Sokabau haben sich rechtzeitig um einen namhaften Nachfolger auch für Schneider gekümmert. Die Leitung des Bereichs Asset Management hat bereits zum 1. April Tobias Bockhold übernommen. Der hat gut 25 Jahre Erfahrung im Investmentbanking sowie Asset Management. Seit 2015 war er für die Unternehmensberatung Willis Towers Watson tätig. Zuletzt als Vorsitzender der Geschäftsführung von WTW Investments, in der das kontinentaleuropäische Investment Consulting gebündelt ist.
Wir sprechen ja oft über Personalien, haben wir jetzt gerade auch in den News gemacht. Über Wechsel, auch das haben wir in den News gemacht. Und über alles, was so drumherum passiert. Allerdings sprechen wir selten darüber, was zum Beispiel Family Officer überhaupt genau so machen müssen. Weißt du das?
So grob schon, ganz genau aber natürlich nicht. Ist ja auch überall anders und Themen wie Asset Management sind ja das eine, dazu kommen aber ja auch noch Steuern oder Gesellschaftsrecht.
Da hast du natürlich absolut recht mit den Themen und gerade weil das so schwierig ist, das zu fassen, habe ich ein Interview geführt und die Antwort auf die Frage, was Family Officer so machen müssen und wie sie das überhaupt lernen, das hören Sie jetzt.
Ich bin schon ganz neugierig, Ton ab!
Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gastgespräch, diesmal auf virtueller Ebene. Das heißt, ich sitze alleine mit unserem Techniker Yoshi im Podcaststudio und am virtuellen Ende der Leitung habe ich einen Gast, nämlich Sigrid Mulas von den Fachseminaren von Fürstenberg als Geschäftsführerin zugeschaltet. Und jetzt möchte ich erstmal sagen, bevor wir thematisch werden, herzlich willkommen.
Dankeschön. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und bin gespannt, was uns die nächsten Minuten bringen werden.
Genau, ein bisschen haben wir ja schon vorher gesprochen, also keine Angst, ich überrumpel hier niemanden mit den Fragen, denn das Thema ist tatsächlich so ein bisschen, das hatten wir, das kann ich auch Ihnen ja verraten, Frau Mulas, schon häufiger in diesem Podcast, Thema Weiterbildung und in diesem Fall speziell um Family Offices. Ich kann auch schon mal vorweg sagen, bei den Fachseminaren von Fürstenberg gibt es ja ein Weiterbildungsprogramm zum zertifizierten Family Officer. Was natürlich die Grundlage dessen ist, ist ja erstmal ein einheitliches Verständnis dafür, was ein Family Office ist. Jetzt bin ich mal gespannt, Frau Mulas, was ist es denn für Sie?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Family Offices selbst ein einheitliches Verständnis davon haben.
Touché, ja.
Wir haben festgestellt, dass in dieses Segment, ich möchte es etwas weiter fassen, als Betreuung und Verwaltung vermögender Personen und der angebundenen Unternehmen, dass es da eine uneinheitliche Herangehensweise gibt. Es gibt sehr unterschiedliche Professionen, die diese Zielgruppe betreuen und bedienen und deswegen unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und unsere Idee war es, da eine Einheitlichkeit und eine Systematik hereinzubekommen, um dann für ein hohes Qualitätsniveau insgesamt zu sorgen.
Okay, und wenn Sie jetzt schon sagen Einheitlichkeit, wie sieht die aus oder wo sagen Sie, sind die Leitlinien, die Sie dann eben für dieses Segment oder diese ja, Profession beschrieben haben?
Es wird vielleicht verständlicher, wenn ich sage, wo der Gedanke herkommt. Bei den Fachseminaren von Fürstenberg beschäftigen wir uns mit der Ausbildung und Fortbildung von Rechtsanwälten und Steuerberatern, bieten dort eben Fachanwalts- und Fachberaterlehrgänge an. Und in diesem Segment haben wir schon seit vielen Jahren eine immer wachsende Gruppe an Personen, die sich mit der Unternehmensnachfolge beschäftigen, sowohl in der rechtlichen Beratung als auch in der steuerlichen Beratung. Und da haben wir gesehen, dass es eben viele Berufsträger gibt, die Mandanten haben, die nicht teilweise traditionell schon das Unternehmen führen und ein großes Vermögen erwirtschaftet haben, teilweise aber auch Privatpersonen, die mit einer guten Idee, mit einem Start-up oder relativ plötzlich zu Geld gekommen sind und diese Berater sich jetzt in der Position wiederfinden, diese vermögenden Privatpersonen und Unternehmen beraten zu müssen und zu wollen. Zum anderen war es nach der Finanzkrise so, dass die Banken Personal abgebaut haben und gerade die Bankmitarbeiter, die in der Betreuung der vermögenden Privatkunden beschäftigt waren oder auch mit der Vermögensanlage, also Kapitalanlage, Investmentbanker, auch in der Bankenkrise sich eher umgeschaut haben, ob es noch bessere Beschäftigungsmöglichkeiten gibt oder sicherere Beschäftigungsmöglichkeiten, um ihre Expertise zu verwerten. Und diese Bankmitarbeiter drängten auch auf den Markt. Und so hatten wir verschiedene Personen, die eben in diesen Markt der Vermögensverwaltung kamen, aber unterschiedliche Schwerpunkte hatten. Aber für ein Family Office ist es notwendig, in verschiedenen Bereichen sich auszukennen. Da gibt es nicht nur Recht und Steuern, da muss man auch über Anlagethemen Bescheid wissen, Kapitalanlage, aber verschiedene Anlageformen. Es geht um Governance, es geht aber auch um Familienstrukturen. Wie handle ich eine große Unternehmerfamilie? Wie mache ich das Nachfolgemanagement? Und Personalthemen, da gibt es ganz viele verschiedene Bereiche, die beachtet werden müssen. Aber meistens haben die Vermögensverwalter nur einen Schwerpunkt, benötigen aber auch Expertise in den anderen Bereichen. Und davon ausgehend hatten wir die Überlegung, eben so einen neuen Lehrgang aufzusetzen, einen Zertifizierungslehrgang aufzusetzen, der all diese Bereiche beinhaltet und darin ausbildet. Und wir sind nun ein Seminarveranstalter, der sich die fachliche Expertise einkauft. Wir referieren nicht selbst und wir haben das Fachwissen teilweise auch in unserer Verlagsgruppe Otto Schmidt. Die Fachseminare von Fürstenberg sind eine 100-prozentige Tochter der Verlagsgruppe Otto Schmidt. In der Regel kaufen wir diese Expertise aber extern ein. Wir arbeiten mit freiberuflichen Dozenten zusammen. In der Regel sind diese Dozenten und Referenten Berufsträger, also Rechtsanwälte oder Steuerberater, aber sie kommen auch aus anderen Professionen. Das sind keine hauptberuflichen Trainer oder Dozenten, sondern Berufstätige, die eben einem schwerpunktmäßig in einem Beruf nachgehen und dann eben auch für uns vortragen und ihre Expertise weitergeben. Und dafür, da hatten wir bereits über diesen ganzen Themenkomplex Unternehmensnachfolge damals schon Kontakt zu Professor Dr. Sven Bäumel, der damals noch anwaltlich tätig war in Frankfurt. Und dann bin ich im September 2016 nach Frankfurt gefahren und habe mich mit Professor Bäumel getroffen. Und wir haben diese Idee, einen solchen Lehrgang aufzusetzen, miteinander diskutiert. Und das war der Startpunkt für die Zusammenarbeit. Wir haben Erfahrungen in der Einrichtung von Lehrgängen und in der organisatorischen Umsetzung, in der didaktischen Bereitstellung, in der didaktischen Konzeption. Und Professor Bäumel verfügt natürlich über eine unglaubliche Expertise, weil er selbst damals das Family Office der Familie Böhringer in Ingelheim geleitet hat und dann dabei sowohl rechtlich als auch steuerlich als Berater tätig war in verschiedenen großen Unternehmen. Und deswegen die verschiedenen Facetten kannte. Und so haben wir das zusammengebracht. Professor Bäumel hat das inhaltliche Konzept entworfen. Wir haben daraus einen Lehrgang erstellt und seit 2017 sind wir mit diesem Lehrgang am Markt.
Das Spannende ja am Ruf des Family Officers ist ja anders als die Berufsträger, die Sie gerade angesprochen haben, nämlich aus dem Rechts- oder Steuerbereich, gibt es ja keinen festgeschriebenen Werdegang. Also es ist ja eben eher so ein Zufallsprodukt. Sie haben es auch schon angesprochen. Man arbeitet vielleicht für ein Unternehmen und dann gründet sich dort ein Family Office heraus. Macht es das denn schwieriger oder einfacher in der Konzeption von so einem Lehrplan? Weil ich meine, da sind ja viele Dinge, die aufeinandertreffen. Ja? Also Sie haben auch schon gesagt, ein Banker kann genauso Family Officer werden. Der hat aber vielleicht in seinem Berufsleben relativ wenig zu Recht und Steuern gelernt. Der Berufsträger Recht und Steuern, aber relativ wenig zur Kapitalanlage.
Schwieriger oder einfacher in diesen Kategorien kann man das nicht unbedingt beurteilen. Es ist immer gut, wenn jemand schon über Erfahrung und Expertise verfügt in dem Bereich. Es ist eigentlich egal, aus welchem Bereich er kommt, aber Expertise ist immer gut. Aber er ist eben auch ein Spezialist in seinem Thema. Aber für die erfolgreiche Arbeit in einem Family Office oder auch die Leitung eines Family Office ist es eben auch wichtig, die anderen Bereiche zu kennen. Und deswegen haben wir den Lehrgang bewusst breit aufgesetzt, um diese anderen Fähigkeiten zu vermitteln. Und dann kann es sein, dass ein Rechtsanwalt dabei ist, der sich natürlich in den juristischen Nachfolgethemen schon gut auskennt, aber dann sehr viel lernen muss über Investmentstrukturen, Kapitalanlagen, Governance und umgekehrt ein Investmentbanker, der sich mit den steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten befassen muss. Das ist erstmal hartes Brot. Aber ja, der ganzheitliche Ansatz ist ganz wichtig. Und am Schluss wollen wir einen Generalisten herausbilden, der in seinem Fachgebiet ein Experte ist, aber trotzdem das Gesamtbild des Family Office kennt und auch weiß, wo die Probleme liegen, wo die Herausforderungen sind, worum er sich kümmern muss und wo er dann eben, und das ist auch ein weiteres Ziel, Expertenrat dazu ziehen muss und oder kann und soll, indem er die richtigen Ansprechpartner auszuwählen weiß und damit alles abdecken kann, was er im Family Office braucht.
Hm. Wie wichtig ist denn dieses Netzwerk an Ansprechpartnern? Und kann man das vermitteln oder muss man das lernen? Auf die harte Tour quasi im operativen Geschäft.
Das findet sich im operativen Geschäft sicherlich auch so, manchmal durch Zufall. Ja, wem man gerade trifft oder wer einem empfohlen wird. Der Vorteil bei unserem Lehrgang ist es natürlich, dass dort verschiedene Professionen eben zusammenkommen, verschiedene Schwerpunkte und man sich kennenlernen kann in einem solchen, in einem Lehrgang, in einer Fortbildung, in einem geschützten Raum, ohne dass dort anderweitige Berater oder Akquisitoren unterwegs sind. Gerade Family Officer, die das Vermögen von anderen Personen verwalten, sehen sich ja vielen Angeboten ausgesetzt, die eben geschäftlich interessant sind, aber die natürlich alle auch daran mitverdienen wollen. Und es ist aber erstmal wichtig für viele Family Officer, sich in den Bereichen, in denen sie sich nicht so gut auskennen, ein Bild zu verschaffen und einen uneigennützigen Rat einzuholen, wirklich die Sachen erstmal zu diskutieren oder auch den Erfahrungsaustausch zu haben. Ja, in einem anderen Family Office oder in der Rechtsberatung, in der Steuerberatung, wie macht ihr das denn? Wie würdet ihr euch dem Problem nähern? Und das ist natürlich, wenn man mit anderen Lehrgangsteilnehmern zusammensitzt, kann man im geschützten Raum solche Themen besprechen, lernt andere kennen und weiß dann, wenn man später im operativen Geschäft solche Fragen auftauchen, wieder wie man ansprechen kann.
Hm. Wie nehmen Sie das denn wahr? Als Ausbilder ist man ja auch dann relativ nah am Arbeitsmarkt. Hat sich da die Situation ein bisschen verändert, verschärft? Also Nachfrage, Angebot. Wie viele Family Officer sind überhaupt gesucht und wie viele gibt es denn überhaupt? Weil das ist ja dann doch auch immer ein Thema, wenn man sich jetzt mal auf die Gründungszahlen beispielsweise von Single Family Offices fokussiert und sieht, dass da doch einige immer dazukommen. Auf der anderen Seite aber natürlich sowohl auf Bankenseite als auch vielleicht im Steuer- und Rechtsbereich natürlich auch eine hohe Konkurrenz gibt um Berufsträger.
Ja, also wenn es Zahlen gibt, kennen wir die so nicht. Das mögen die einschlägigen Berufsverbände oder Verbände von Family Offices, die es ja gibt, haben. Das haben wir nicht. Es gibt ja aber auch solche Personen, die praktisch ein Single Family Office schon bilden, die aber nach außen nicht gar nicht so auftreten, von denen man das nicht weiß. Also Single Family Offices gibt es bestimmt auch noch mehr als die, die offiziell bekannt sind. Gibt es einen Zuwachs? Ja, auf jeden Fall, weil die Unternehmen, die Familienunternehmen wachsen und auch immer mehr, gerade bei den älteren Unternehmen, immer mehr Familiennachkommen erscheinen und das Vermögen sich auf mehrere Personen verteilt. Das heißt, die Strukturen werden immer komplexer. Damit steigen auch nicht nur die Anforderungen an die Family Offices, sondern auch der Bedarf an weiteren Family Officern. Und wir merken das an der veränderten Struktur unserer Teilnehmer. Zu uns kamen anfangs und kommen immer noch Berater, ja, sowohl aus dem steuerlichen, aus dem Rechtsbereich auch. Aber neben den Bankern, Investmentbankern, Private Banking haben wir jetzt zunehmend auch Vertreter, nicht nur von Family Office, sondern sogar von den vermögenden Familien selbst, wo die junge Generation sagt, ich muss mein Vermögen ja nicht selber oder das Familienvermögen nicht selber verwalten, aber ich möchte gerne wissen, was dabei zu beachten ist, wie meine Family Officer arbeiten und wenn ich mit denen spreche, worauf ich achten muss, die also in diese Ausbildung kommen und sich das Wissen eben auch aneignen, ohne aber das Ziel zu haben, sich dann zertifizieren zu lassen und in dem Beruf zu arbeiten. Also das ist nicht das Ziel. Und so haben wir dann eine bunte Mischung aus verschiedenen Personen und das macht das Netzwerk eigentlich spannend und interessant für die.
Ja. Wie dynamisch sind denn die Inhalte, die man als Family Officer lernen muss?
Die sind ziemlich dynamisch, also sind sehr dynamisch, wenn man bedenkt, dass es natürlich immer alles auch eine rechtliche und steuerliche Grundlage hat, eine regulatorische Grundlage, gerade auch bei den Banken. Und diese Voraussetzungen ändern sich ständig. Insofern muss man sich dann auch nicht nur aus-, sondern auch fortbilden. Für den Lehrgang, den wir erstmalig 2017 aufgesetzt haben, hatten wir auch erst ein Modell mit 4 Einheiten und haben dann gleich gemerkt, wir müssen noch ein weiteres Modul dazu nehmen, weil da weitere Themen dazukommen, die wichtig sind. Jetzt haben wir 5 Module. Wir haben aber auch immer Freiräume, die wir mit unseren sogenannten Best-Practice-Vorträgen füllen. Die wechseln dann von Jahr zu Jahr. Wir sagen, da gibt es aktuelle Themen, die wir jetzt aufnehmen wollen, die auch wichtig sind, um die Freiheit zu haben, natürlich systematisches Grundwissen zu vermitteln. Das ist mehr oder weniger fest, aber dazwischen auch ganz aktuelle Themen natürlich aufzunehmen. Und wir haben aber gerade für dieses das Lehrgangsprogramm nochmal komplett überarbeitet, weil wir festgestellt haben, nach all den Jahren jetzt von 2017 bis 2024, dass da andere Anforderungen sind. Wir haben ganz neue Themen mit reingenommen. Zum Beispiel Kryptowährungen spielen jetzt auch in Family Offices eine Rolle. Personalthemen werden wichtiger, Mediation, die Anlageformen diversifizieren sich stärker, haben unterschiedliche Schwerpunkte und so weiter. Deswegen berücksichtigen wir das natürlich im Lehrgangsprogramm und stimmen das dann immer miteinander ab.
Jetzt gibt's ja die Seminare schon eine ganze Zeit. Vielleicht jetzt einfach mal so die Frage, was hat sich denn am meisten verändert seit dem Start?
Seit dem Start des Family Office Lehrgangs?
Ja.
Es haben sich 2 Dinge verändert. Zum einen hat sich die personelle Zusammensetzung tatsächlich verändert. Auf Dozentenseite gibt es natürlich auch immer mal Wechsel, aber das meine ich gar nicht, sondern tatsächlich auf der Teilnehmerseite. Am Anfang waren es mehr Berater, mehr Vermögensverwalter in Banken, also Dienstleister, und jetzt haben wir wesentlich mehr Teilnehmer aus Family Offices selbst. Das ist die personelle Änderung. Und auf der inhaltlichen Seite, inhaltlich-organisatorischen Seite, ist der Lehrgang, hat sich zwar immer aktualisiert und ist gleich geblieben, und wir haben natürlich Dinge behutsam verändert. Da sorgt Professor Bäumel dafür, dass das Programm auch wirklich immer aktuell bleibt. Aber es hat sich ein ganzes Gerüst drumherum gebildet. Das Netzwerk ist mindestens so wichtig wie die Ausbildung im Lehrgang selbst. Und die Teilnehmer möchten sich gerne dann auch wiedersehen. Deswegen ist schon gleich im ersten Jahr 2018 die Idee entstanden, ein Alumni-Netzwerk zu installieren mit einer Jahrestagung, die nicht nur der Fortbildung der Alumni dient, was natürlich ganz wichtig ist, sondern die auch dem Networking dient. Die Alumni hatten von Anfang an das Bedürfnis und den Wunsch, sich regelmäßig wieder zu treffen und miteinander auszutauschen. Und das geschieht jetzt. Im Moment sind wir jetzt dabei, regionale Stammtische einzuführen an den Lehrgangsorten, damit man auch unterjährig informell sich austauschen kann. Es gibt noch einen vorbereitenden Lehrgang, Family Office Kompakt, der online eigentlich dieselbe Struktur des großen Lehrgangs widerspiegelt, aber der kompakt und online in die Gebiete einführt, sodass man einen ersten Überblick bekommt, was einen im Lehrgang erwartet. Aber es ist nicht nur hinführend darauf, sondern wer sich nur marginal mit dem Thema Family Office beschäftigt, hat da einen ganz guten Einblick.
Also man kennt das ja aus der Schule oder aus dem Studium, dass so ein Lehrgang einmal abgeschlossen werden muss. Also es gibt ein paar Prüfungen, wenn man die bestanden hat, dann kann man den Inhalt schnell wieder vergessen. Ist das bei Ihnen auch so? Ist das auch ein schulisches System oder können Sie da vielleicht einmal noch mal ein bisschen Einblicke geben?
Diese Lehrgänge sind bei uns kein schulisches System. Sie vermitteln sehr wissenschaftsbasiertes, aber praxisorientiertes Wissen. Die sollen Ihnen ja wirklich dann im Beruf helfen. Und um ein besonderes Qualitätsmerkmal einzufügen, müssen die Teilnehmer während des Lehrgangs Prüfungen absolvieren, schriftliche Klausuren anfertigen. Und wenn sie die mit Erfolg bestanden haben und den Lehrgang besucht haben, bekommen sie ein Zertifikat über das erfolgreiche Bestehen. Und dieses Zertifikat reichen die Absolventen dann ein, zusammen mit einer Fallliste. Sie sollten auch noch praktische Erfahrungen nachweisen können und bestimmte Spezifikationen in ihrem Beruf, die sie mitbringen. Diesen Antrag reichen sie dann bei dem Zertifizierungsbeirat ein. Dieser besteht aus 3 Personen. Und der Beirat entscheidet 2-mal im Jahr dann über die Verleihung des Titels zertifizierter Family Officer. Wenn jemand diesen Titel dann erlangt hat, darf er den 2 Jahre führen und muss dann aber alle 2 Jahre Fortbildung in dem Bereich nachweisen, damit der Titel aufrechterhalten werden kann. Insofern ist es kein schulisches System, sondern es muss auch immer weiter fortgebildet werden, eben weil das so rascher Wandlung unterworfen ist.
Ja, also nicht einfach nur lernen und einmal vergessen, sondern dann laufend dran arbeiten. Das ist ja, glaube ich, manchmal ganz sinnvoll, wenn ich so an meine Schulzeit oder Studienzeit zurückdenke. Da würde ich mir wünschen, dass ich das auch häufiger nochmal hätte.
Ja, na gut, im Austausch, und sie lernen ja eben für die Praxis. Insofern fällt den Teilnehmern das aber auch nicht schwierig, dieses Wissen dann zu erhalten und die Fortbildungen zu besuchen. Die treffen sich ja dann auch bei den Gelegenheiten wieder. Insofern hat das viele angenehme Nebenaspekte und wird auch gern angenommen.
Ja, dann vielleicht mal zum Abschluss noch. Was ist denn das Spannende am Beruf des Family Officers? Wie erleben Sie das?
Das Spannende am Beruf des Family Officers ist, aus unserer Sicht, was wir von den Teilnehmern hören, ist diese große Vielfalt und die abwechslungsreiche Tätigkeit im Family Office, die Verbindung zu den Prinzipalen und zu den vermögenden Personen, die sie betreuen, die Anforderungen, die einerseits eben sehr subjektiv sind, aber auf der anderen Seite ein sehr, sehr hohes Qualifikationsniveau, das natürlich erwartet wird, um dieses Vermögen zu erhalten und zu mehren. Und dieses Spannungsfeld aus großer fachlicher Expertise und auf der anderen Seite eben einem persönlich gelingenden Austausch mit der Unternehmerfamilie.
Dann würde ich sagen, sind wir schon relativ tief eingestiegen in zum einen das Family Office Segment und diesen Beruf, der so schwer zu fassen ist, aber zum anderen eben auch die Möglichkeit, das dann doch zu lernen. Frau Mulas, besten Dank, dass Sie mit im Podcast waren. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns bestimmt nochmal wieder hier auf der Tonspur. Und wenn Sie noch Fragen haben, ich denke, dann können Sie sich bei Frau Mulas melden. Oder sehe ich das falsch?
Unbedingt, sehr gerne. Wir stehen immer für ein persönliches Gespräch und eine persönliche Beratung zur Verfügung. Gerade weil die Anforderungen so vielfältig sind, gibt es da individuelle Nachfragen immer gerne. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier mit Ihnen zu sprechen. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich auch freuen, wenn das eine Fortsetzung findet.
Damit wären wir auch schon am Ende. Und das ist auch ganz gut so. Du fährst bald in den Urlaub. Die gedruckte Ausgabe muss fertig werden. Und online wollten wir ja heute eigentlich auch noch ein bisschen was machen.
Ja, das stimmt. Da hat ein bisschen die Technik versagt. Zeit ist Geld, wenn ich mir das so anhöre. Und wie immer noch schnell der Hinweis allerdings an dieser Stelle. Melden Sie sich doch bei Fragen oder Ideen oder Infos entweder per Mail an redaktion@private-banking-magazin.de oder Sie schreiben dem Kollegen Klintwort oder mir einfach eine Nachricht per LinkedIn.
Am besten dann aber zumindest mal in den kommenden beiden Wochen mir schreiben, denn du bist ja im Urlaub. Verrätst du uns denn, wohin es geht? Verdient hast du ihn dir ein bisschen.
Gegenfrage, kannst du es dir denken, wohin es geht? Oder was ich mache?
Ja, wir haben April. Ich schätze mal, es geht in die Karibik. Nein, Dänemark. Du bist ja so ein Heim.
Heimscheißer oder was? Ich weiß nicht, ob Dänemark jetzt Heimscheißen ist. Aber ja klar, ich muss natürlich wieder angeln gehen in Dänemark. Und hoffe dann mal, dass mir ein bisschen der Wind durchs Gesicht weht, während ich in Warthose im Fjord stehe und mit den Kumpels eine Meerforelle fange. Das ist der Plan.
Ich wünsche dir ein paar Sonnenstrahlen, ein paar dicke Fische.
Danke.
Das klingt auf jeden Fall super.
Petri Heil. Ja, genau.
Hals- und Beinbruch. Nee, das waren in den Bergen. Wir werden die Zeit auf jeden Fall weiter versuchen, die frischsten News für Sie zu angeln. Mensch, das hast du ja wieder reingeschrieben. Wenn man das denn so sagen kann, ja.
Ja.
Kann man ausnahmsweise mal.
Ja, was wir auch auf jeden Fall sagen können, ist unsere Abschiedsformel. Vielleicht auch sogar im Gleichklang.
Tschüss aus Hamburg.